Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Über Grenzen sprechen wir heute in der Lesart. Und was gäbe es für eine gewaltigere physische Grenze, als nicht nur das eigene Land zu verlassen und nicht nur den eigenen Kontinent, sondern den eigenen Planeten? Samantha Cristoforetti hat das getan. Als Astronautin ist sie ins All geflogen, auf die internationale Raumstation und hat dort 200 Tage gelebt und gearbeitet. Und sie hat ein Buch darüber geschrieben, Die lange Reise, Tagebuch einer Astronautin. Und wir haben vor wenigen Tagen miteinander gesprochen. Guten Tag, Frau Cristoforetti.
Guten Tag.
Ihr Buch, das beginnt ja mit dem Ende, mit dem Rückflug. Und der ist ja ziemlich rau. Ich war irgendwie so ein bisschen geahnt, habe ich, aber ich war dann doch baff. Sie fallen da im Grunde einfach runter.
Ja, das stimmt. Wenn man auf der Raumstation ist, dann ist man praktisch da in einer Erdumlaufbahn und man hat genau die richtige Geschwindigkeit, damit man da oben bleibt. Und wenn man zurückkommen möchte, dann braucht man eigentlich nur ein kleines bisschen zu bremsen, gar nicht viel. Von dieser gewaltigen Geschwindigkeit von 28.000 Kilometer pro Stunde, wir bremsen ein kleines bisschen. Und das ist eigentlich genug, damit diese Umlaufbahn, auf der wir fliegen, die wird ein bisschen niedriger. Und dann trifft man auf die oberen Schichten der Atmosphäre. Die sind natürlich noch sehr dünn, aber die sind jetzt genug, dass die uns ein kleines bisschen abbremsen. Und wenn sie uns abbremsen, dann fliegen wir ein bisschen tiefer. Und das schaukelt sich praktisch auf. Und je tiefer wir kommen, desto dichter ist die Atmosphäre, desto mehr werden wir abgebremst. Und das ist praktisch wirklich ein Fallen auf den Planeten zurück.
Ja, und die Kapsel, die fängt richtig an zu brennen, minutenlang. Wird das heiß da drin?
Das stimmt. Es wird ein kleines bisschen heiß, aber jetzt nicht schlimm. Und die Kapsel ist ja jetzt auch wirklich so gebaut, dass sie das hinnehmen kann, diese große Hitze. Die hat ein Hitzeschild. Das ist das, was uns erlaubt, diesen Durchgang durch die dichten Schichten der Atmosphäre zu überleben. Aber es ist tatsächlich so, dass man das aus dem Fenster guckt und da sind Feuer und Flammen.
Also die Kapsel, die brennt und ich lese, dass die Moleküle dieser ionisierten Luft, die blockieren sogar die Funkverbindung. Das heißt, die drei, die sie da zurückgeflogen sind, wirklich Mutterseelen allein, wie man überhaupt nur sein kann. Das ist eine richtige Grenzerfahrung, oder?
Ja, das stimmt. Also ich meine, ich habe das eigentlich wie eine, ja, so eine Art, das habe ich immer wieder gespürt bei meinem Fliegen ins All, auf dem Hinweg und auf dem Rückweg, diese Geburtserlebnisse fast, ja. Und das war auch wirklich symbolisch so eine Grenze, ja, Sie sagen das Richtige, die wir überschritten haben. Ich meine, wir waren da oben im Weltraum und dann fangen wir an zurückzufallen und da gibt es diese ungefähr 5 Minuten. Wir sagen, dass wir da durch den Plasma fliegen, also diese ionisierte Luft. Und dann, wie gesagt, also wenn man rausguckt, sind das Feuer und Flammen und tatsächlich ist die Funkverbindung dann unterbrochen. Und dann kommt man halt raus aus dem Plasma und plötzlich kann man wieder mit den Menschen reden und plötzlich ist das nicht mehr das Kontrollzentrum, das für den Weltraumflug zuständig ist, sondern die Rettungsmannschaften auf den Rettungshubschrauber, die nach uns suchen. Ja. Und dann ist man auch dann ganz schnell auf ungefähr 10 Kilometer Höhe, da geht der Fallschirm auf.
Mit einem heftigen Schlag.
Mit einem heftigen Schlag, stimmt. Und das ist tatsächlich die Höhe, wo die Lufthansa und so weiter Flugzeuge fliegen. Das heißt, auf der Höhe sind wieder Menschen und dann ist man praktisch wieder unter Menschen.
Das ist was unglaublich Aufregendes, wie sie da runterknallen. Auch der Start und der Flug nach oben ist natürlich wahnsinnig aufregend. Und oben hat es scheinbar was oft sehr, sehr Erhebendes. Sie beschreiben diesen Moment, wenn Sie das erste Mal in die Cupola gehen. Das ist dieser kleine Beobachtungsturm rundherum, von Glas umgeben, von Fenstern, auch über dem Kopf. Sie nennen das eine reizende kleine Veranda der Raumstation. Was haben Sie davon da aus gesehen?
Also die Kuppel schaut auf die Erde zu, aber weil sie eben auch diese Seitenfenster hat, man ist jetzt nicht begrenzt, dass man nur auf ein Stück Erde guckt, sondern man sieht ja auch wirklich das Horizont, also von Seite zu Seite, und dann kann man auf die Seiten auch wirklich den Weltraum sehen, also die Sterne, den Sternenhimmel. Da ist immer da, man hat jetzt keine Probleme damit, dass irgendwie der Himmel bedeckt wäre, weil die Wolken sind natürlich unter uns. Das ist ein bisschen das Gegenteil. Also ich meine, wenn man die Erde beobachten möchte, zum Beispiel, man fliegt ja über Deutschland und man möchte seine Heimatstadt sehen, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, wie ist das Wetter? Wenn wir in der Wolken sind, dann kann man die Erde nicht sehen. Aber der Sternenhimmel ist immer da, jede Nacht. Und die Nacht kommt immer wieder, weil jede 90 Minuten fliegen wir einmal um die Erde herum. Das heißt, jede 90 Minuten gibt es eine kurze Nacht.
Das ist ja buchstäblich ein anderer Blick auf die Erde. Und also wirklich mit Abstand zu allem Irdischen, wenn ich das so pathetisch ausdrücken darf. Kommt man da ins Philosophieren da oben?
Ein kleines bisschen. Ich meine, ich versuche jetzt nicht zu viel zu philosophieren.
Man hat zu viel zu tun da oben, oder?
Ja, man hat viel zu tun und ja, man möchte auch nicht zu viel in Gemeinplätze kommen oder so. Das finde ich auch ein bisschen immer gefährlich. Aber gleichzeitig, ich glaube, da gibt es einfach spontan, ohne dass man da zu viel darüber nachdenkt. Man entwickelt einfach so ein Gefühl der Vertrautheit mit der ganzen Erde. Und am Ende hat man wirklich das Gefühl, ja, der ganze Planet ist mein Zuhause. Ich meine, wenn ich zurückfalle auf die Erde, ich meine, wir sind in Kasachstan angekommen. Also ich meine, Kasachstan ist ein fremdes Land für mich, aber das war für mich Heimat, das war die Erde.
Sie haben da oben natürlich eine Menge zu tun, das haben Sie gerade schon angedeutet. Sie machen wissenschaftliche Experimente, aber auch Banales. Wer putzt denn da?
Alle. Es ist ein bisschen so wie eine WG, es gibt so einen Putzplan.
Ja.
Also wir haben tatsächlich so auf dem Zeitplan so Zeit eingeplant, meistens so ein halbes Tag am Samstag und dann teilt man sich die verschiedenen Module. Die Raumstation ist sehr groß, es gibt sehr viele Module und so und man teilt sie die auf und man rotiert auch ein bisschen, weil es war natürlich unfair, wenn immer der gleiche irgendwie da putzt, wo gegessen wird. Weil
ja, das ist also gegessen muss ja auch werden, also das ist so eine banale Frage wie wer die Brötchen holt, die stellt sich natürlich nicht, weil die kann man nicht, aber genau. Wer macht das Frühstück?
Also jeder für sich meistens.
Jeder für sich. Und wann ist überhaupt Frühstück? Weil Sie haben ja gerade gesagt, alle 90 Minuten geht die Sonne mal kurz unter und wieder auf. Sie können ja nicht bei jedem Sonnenaufgang frühstücken.
Nein, Gott sei Dank. Nee, wir leben natürlich nach der Uhr. Also ein ganz normaler 24-Stunden-Tag. Und ja, jeder frühstückt, wenn er möchte. Also ich bin eh einer, die spät ins Schlafen geht und spät aufsteht. Dann habe ich eh spät gefrühstückt. Aber es gibt Menschen, die sehr früh aufstehen und frühstücken.
Ja, also Brötchen holen geht nicht, habe ich gerade schon gesagt im Scherz, das ist klar. Ist die Astronautennahrung so legendär schlecht, wenn man sie sich vorstellt?
Nein, um Gottes Willen, das ist jetzt wirklich Legende. Ich glaube, das geht auf die vielleicht früheren Zeiten der Raumfahrt zurück. Also inzwischen ist sie eigentlich relativ lecker, also jetzt nichts Besonderes natürlich, aber ganz okay und vor allem sehr vielfältig.
Frau Cristoforetti, wir reden hier ja heute über Grenzen und die sind von da oben. Da sind die Grenzen, die wir hier unten zwischen Ländern haben, die sind natürlich überhaupt nicht zu sehen. Spielen Grenzen, die Nationen, die Nationalitäten, spielen die da oben eine Rolle?
Also in den Beziehungen zwischen den Besatzungsmitgliedern natürlich nicht. Also wir sind jetzt hauptsächlich Kollegen und Freunde.
Aber Sie haben doch Sprachgrenzen.
Ja, ich meine, es gibt hauptsächlich zwei Sprachen, die da oben gesprochen werden, Englisch und Russisch. Also wir europäische Astronauten normalerweise sind fließend in beiden. Also wir bilden auch manchmal eine Brücke, weil ich meine, die Amerikaner sind nicht immer super gut in Fremdsprachen und die Russen manchmal, gerade die älteren Kosmonauten, die sprechen jetzt nicht unbedingt gut Englisch. Für uns Europäer, also wir sind, glaube ich, mit Mehrsprachigkeit ein bisschen mehr gewöhnt und wir helfen tatsächlich auch mal mit, wenn wirklich Missverständnisse vermieden werden.
Ich meine, das hören wir jetzt auch. Sie sprechen perfekt Deutsch, Sie sprechen natürlich Italienisch, dann also Englisch, Russisch. Was habe ich noch vergessen?
Ich spreche Französisch.
Französisch. Das heißt, Sie sind so ein bisschen die Vermittlerin. Gibt es dann auch manchmal, die Begrifflichkeiten können ja auseinandergehen. Wird dann da oben von Astronauten oder von Kosmonauten geredet, wenn Amerikaner und Russen da sind?
Also ja, meistens sagen wir Kosmonauten, also Kosmonauts für die Russen, aber das ist jetzt nicht so strikt.
Da oben lernen Sie dann also, dass alles nur geht, indem man Sprachbarrieren überwindet, indem man zusammenarbeitet und dann gucken Sie runter auf einen Planeten, auf dem die Menschheit sich prügelt und immer neue Grenzzäune hochzieht.
Ja, ich meine, für uns ist es natürlich vielleicht ein bisschen einfacher. Wir sind jetzt eine kleine Gruppe und wir sind sehr vertraut miteinander und vor allem, wir sind jetzt Menschen, die wirklich so ein gemeinsames Ziel haben. Und ich glaube, das ist vielleicht das, was ich gelernt habe, ist, dass wenn man sich auf das gemeinsame Ziel konzentriert, wenn einem die gemeinsamen Ziele wirklich wichtig sind, dann ist es viel einfacher, Konflikte zu vermeiden, weil solche Kleinigkeiten und so weiter, die lässt man einfach fallen. Klar, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es genauso einfach ist, dass die ganze Welt gut miteinander kommt, aber mal so als Anregung. Also ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen besser, wenn man versucht, sich auf die gemeinsamen Ziele zu konzentrieren. Und ich glaube, auf der Erde haben wir mehr und mehr gemeinsame Ziele, wenn man sich Klimawandel zum Beispiel in Betracht zieht. Ich meine, das ist jetzt wirklich ein gemeinsames Ziel, das wir haben auf diesem Planeten, dass wir das im Griff bekommen.
Sehen Sie die Folgen von da oben?
Man kann sie natürlich sehen, man muss sie auch natürlich ein bisschen verstehen und wissen. Also wenn ich zum Beispiel auf einem Gletscher gucke, ich sehe natürlich, wie groß er jetzt in diesem Moment ist. Ich muss natürlich wissen, wie groß es letztes Jahr war oder vor einem Jahrzehnt, um den Unterschied zu erkennen. Also ich würde das wahrscheinlich, wenn ich das nächste Mal fliege, dann werde ich wahrscheinlich Unterschiede merken.
Dann gibt es schon Unterschiede. Jetzt haben wir über die Sprachgrenzen gesprochen, die Sie da oben vermittelnd überwunden haben. Es gibt noch eine andere Grenze, die Sie überwinden mussten. Und das war eine Grenze der Vorurteile, würde ich denken, mit denen doch auch heute noch Frauen zu kämpfen haben, oder? Sowohl als Astronautin, als auch, Sie sind ja auch noch Kampfpilotin, das sind beides Berufe, in denen Frauen eher die Ausnahme sind. Haben Sie das gespürt?
Hat jetzt nicht so direkt. Ich meine, was man spürt, ist, dass man mehr, ein bisschen mehr beobachtet wird vielleicht, bestimmt von den Medien oder vom Publikum.
Und dann kommen so blöde Fragen wie die jetzt von mir?
Nee, ist mir eine blöde Frage, ist es nicht, ist es berechtigt. Also ich glaube, was ich sagen möchte, ist, dass in der eigentlichen Arbeit und im täglichen Leben, man geht jetzt nicht durch den Tag und denkt, um Gottes Willen, ich bin die einzige Frau. Das ist einfach irgendwie normal und man denkt jetzt nicht darüber.
Aber trotzdem, als Sie damals in München Luft- und Raumfahrt studiert haben, dann wollten Sie Kampfpilotin werden, aber das wäre weder in Italien noch in Deutschland gegangen als Frau.
Ja, das stimmt, das war Fakt. Da waren Deutschland und Italien tatsächlich, glaube ich, die letzten zwei NATO-Länder damals, die keine Frauen die Waffe zugelassen haben, und das hat sich dann auch gleichzeitig geändert im Jahr 2000. Aber ich meine, wenn ich zurückblicke, klar, das war damals eine Einschränkung, aber wenn ich 20 Jahre danach zurückblicke, das war für mich auch eine Riesenchance, weil ich habe dann studieren können, ganz normal an der Uni. Ich habe ganz viel internationale Erfahrung sammeln können in Deutschland, in Frankreich, in Russland. Und dann kam ich erst zur Luftwaffe. Und im Nachhinein kann ich sagen, es ist vielleicht besser gewesen, als direkt nach der Schule mit 19 Jahren direkt in die Luftwaffe zu gehen.
Und das Vorurteile da, dass Frauen das nicht könnten, völliger Unsinn sind, das haben Sie dann wirklich mehr als genug bewiesen, weil Sie haben gleichzeitig die Ausbildung zur Kampfpilotin gemacht und dieses Auswahlverfahren zur Astronautin durchgemacht. Das ist ja krass, da haben Sie sich gegen 8000 Bewerber durchgesetzt. Wie haben Sie das gemacht? Sind Sie mehr so der Star Wars-Typ, ich kämpfe mich durch, oder mehr der diplomatische Star Trek-Typ?
Ja, ich glaube, da braucht man ein bisschen beides. Ich meine, man muss sich durchkämpfen im Sinne, dass man muss das aushalten, der Druck und auch wirklich auch die Belastung. Also Sie haben das angedeutet, es ist so, als ob ich damals irgendwie zwei Marathons parallel gelaufen hätte. Mhm. Das war schon, die Belastung war schon groß. Aber ich meine, gleichzeitig, man muss ja auch ganz ruhig bleiben und ganz normal gute Beziehungen mit allen behalten.
Dieses Ruhigbleiben, dieses Stress aushalten können und dabei unglaublich viel leisten, das sind natürlich so Kompetenzen, die Sie hinlegen müssen für beide Berufe. Und dann sind Sie also da oben, jetzt kämen wir nochmal gedanklich auf die Raumstation zurück, als Bordingenieurin. Was sind da die Aufgaben? Defekte erkennen, bevor der Alarm losgeht? Oder also in den Filmen explodiert dann regelmäßig was? Was sind denn die echten Gefahren da oben?
Also da muss man ein bisschen unterscheiden. Also Bordingenieurin auf der Sojus, das ist das Raumschiff, wo ich geflogen bin, zur Raumstation. Das sind tatsächlich so spezielle Aufgaben, wo man sich mit den Systemen auskennen muss. Und wenn tatsächlich eine Störung vorkommt, dann ist man wirklich gefragt, da zu leisten.
Was sind das für Störungen?
Ein Triebwerk kann ausfallen, alle möglichen Systeme auf dem Raumschiff können im Prinzip ausfallen.
Und alles wäre tödlich?
Ja, nicht alles wäre direkt tödlich, also es gibt natürlich schlimmere und nicht so schlimme Störungen. Es gibt natürlich das ganze Range. Auf der Raumstation ist Bordingenieur, sind wir praktisch alle. Also wir werden durchnummeriert von 1 bis 5 und dann der 6. oder die 6. ist der Kommandant oder die Kommandantin. Und wir machen alle alles. Mhm. Also wir sind alle für Wartungsarbeiten vorbereitet, für wissenschaftliche Arbeiten, für Weltraumspaziergänge, obwohl ich selbst jetzt keine gemacht habe, für robotische Tätigkeiten. Wir haben so einen Roboterarm, der so Frachtschiffe einfängt.
Ja, im Kino haben die Raumschiffe dann ja immer so einen Traktorstrahl, um sowas zu machen. Sie haben also einen großen Roboterarm. Wie funktioniert das?
Ja, das ist so ein bisschen ein Arm wie unser Arm, das ist ein menschlicher Arm. Ja. Und eine Seite ist an der Raumstation fest, wobei der auch sich bewegen kann von einem Festpunkt zu einem nächsten. Mhm. Und das freie Ende hat so einen Greifer und mit dem kann man diese Frachtschiffe einfangen. Also die kommen ein bisschen zur Nähe der Raumstation, zu einer Entfernung von ungefähr 10 Meter, und da fliegen sie mit uns mit, so in eine Art Formationsflug. Und da muss man sie dann praktisch einfangen, um diesen Roboterarm an die Raumstation andocken. Und dann, wenn man die Luken dann aufmacht, dann hat man praktisch ein zusätzliches Zimmer.
Was für ein Abenteuer. Und das menschliche Abenteuer, das hat gerade erst begonnen. Das ist der letzte Satz, den Sie schreiben in Ihrem Buch Die lange Reise, Tagebuch einer Astronautin. Dabei war das ja schon ein ziemliches Abenteuer, Frau Christoforetti. Und, wenn man mal ehrlich ist, auch ein ziemlich teures Abenteuer. Genaue Zahlen, das ist schwierig, da halten sich die Behörden bedeckt. Die ISS verschlingt jedenfalls Milliardensummen, der Bau, der Betrieb, jeder einzelne Flug. Können Sie uns verraten, was hat es gekostet, Sie da heil hoch und wieder runterzubringen und zwischendurch nicht verhungern zu lassen?
Ui, das ist ein bisschen schwer. Es gibt so ein Budget für die Raumfahrt. Ich glaube, das, was wir der Raumstation jährlich beitragen, das ist jetzt nicht speziell auf einen Flug bezogen, aber das beinhaltet auch die Möglichkeit für europäischen Astronauten zu fliegen. Ich glaube, das sind 150 Millionen pro Jahr.
Sie sprühen ja selbst vor Begeisterung. Ist es auch Teil Ihres Jobs als Astronautin, diese Begeisterung zu versprühen, damit die Menschheit nicht irgendwann sich denkt, ach, so ein teures Hobby brauchen wir nicht mehr?
Ja gut, also ich bin jetzt keine Schauspielerin vom Beruf, deswegen, wenn ich da Enthusiasmus ausstrahle, dann ist es, weil ich das spüre. Mhm. Also ich meine, für mich ist das natürlich wichtig, also jetzt nicht nur für mich persönlich, sondern ich bin tatsächlich der Meinung, dass Raumfahrt für die Menschheit wichtig ist, ja, auf verschiedenen Ebenen. Also für mich ist das einfach auch ein idealer Aspekt. Also ich denke, dass wir als Menschen auch solche Sachen brauchen, große Abenteuer, große Herausforderungen.
Um Grenzen zu testen?
Um Grenzen zu testen, zu überwältigen, um uns neue Möglichkeiten zu geben. Auch sehr lang perspektivisch betrachtet, um uns unser Überleben zu garantieren. Weil ich meine, zum Beispiel ein Asteroid könnte einfallen. Also wenn man sich fragt, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass morgen das passiert, ist natürlich winzig klein. Wenn man sich fragt, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass in den nächsten 50.000 Jahren das passiert, dann ist es viel, viel größer. Und wenn man sich wünscht, dass die Menschheit auch tausende von Jahren also immer noch auf dem Planeten ist, da muss man auch langfristig denken. Mhm. Aber für die Menschen, die sich wirklich Sorgen machen um die Kosten, da muss ich auch sagen, also das ist jetzt kein Geld, das man in den Weltraum wirft und da irgendwie verschluckt oder verschwindet. Ja, ich meine, das ist Geld, das für Verträge, für unsere Industrien, für wichtige, strategisch wichtige Industrien verwendet wird, damit sie auch arbeiten, damit sie weiter technologisch Spitzentechnologien entwickeln, damit sie auch kompetitiv bleiben. Ich glaube, für große Industrieländer in Europa wie Deutschland oder Italien, das ist natürlich wichtig. Das ist Geld, das für wissenschaftliche Forschung eingesetzt wird.
Und da arbeiten Sie ja schon an der nächsten Grenze, die Sie sprengen wollen, ne? An einem Projekt Lunar Gateway?
Ja, das stimmt. Das ist
Was
das
haben
nächste,
Sie davor?
Das ist das nächste große Projekt. Es geht darum, so eine kleine Raumstation, das heißt eben Gateway, zu bauen, jetzt nicht mehr in der Nähe von der Erde, wie die ISS, sondern die soll um den Mond fliegen, also viel, viel weiter. Und das soll eine Art Kommandostützpunkt werden für Missionen auf die Mondoberfläche dann.
Das ist schon unglaublich weit weg, aber wenn man so heute Technikoptimisten anhört, dann klingt das mal so, als stünden wir eigentlich schon kurz vor der Marsbesiedelung. Ist das rein Science Fiction?
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen weiter weg. Also manchmal, ich glaube, in den Medienberichten oder so, das wird schon ein bisschen unterschätzt, wie viel geleistet werden soll, um das zu ermöglichen. Und das ist dann auch tatsächlich, wenn man sich die Kosten anschaut, ein Stückchen teurer.
Das menschliche Abenteuer hat gerade erst begonnen. Damit beenden Sie also Ihr Buch, Ihr persönliches Abenteuer. Hoffen Sie, nochmal da hochzufliegen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hoffe und ich kann auch vernünftigerweise davon ausgehen, dass es in den nächsten 2-3 Jahren auch klappt.
Dann viel Erfolg damit und viel Spaß dabei. Samantha Christoforetti hat das Buch geschrieben, Die lange Reise, Tagebuch einer Astronautin, für 24 Euro bei Penguin erschienen. Dankeschön.
Vielen, vielen Dank.